Jetzt gehe ich hier auf Live. Das habe ich auch schon vorbereitet.
Total super.
Ja, und dann geht es nämlich alles viel schneller und ich sage recht herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 46 des Alles ohne Corona Podcasts heute am 28. Mai 2020 um 19.30 Uhr. Wir sind pünktlich und ich hoffe, also Michael hört mich schon mal, das ist schon mal gut. Ich hoffe, dass auch meine Stimme irgendwie über den Äther geht, wäre nämlich auch nicht schlecht. Weil ich habe nämlich gestern wieder eine ganz böse Erfahrung gemacht mit meinen Windows und ich. Wir waren wieder ganz dicke gestern, weil Windows mit mir nicht spielen wollte. So, ich habe nämlich gestern dieses YouTube laufen lassen im Hintergrund für den Start von der SpaceX. Ne? Hast du dir das noch angeschaut?
Ja, hab ich, bis zum Abbruch, ne?
Bis zum Abbruch, genau. Ja, das war der Moment, ja, wo ich.
Bevor ich vergesse, auch ich sag Hallo. Ich bin zwar noch 1:21:26, das war die Spielzeit von gestern. Wir halten das mit der halben Stunde unheimlich gut.
Richtig, siehst du?
So. Auf jeden Fall, du hast das gestern laufen lassen.
Ja, ich habe das gestern laufen lassen. Also schon während wir gepodcastet haben, habe ich ja den Link in YouTube dann angeklickt und habe das laufen lassen. Habe aber, siehst du, das war jetzt nämlich das Stichwort, Lautsprecher ausmachen und habe, weil meine Lautsprecher vom System aus waren, natürlich wo es Bild gab, das ist ja logisch, ne? Und habe dann irgendwann, als wir dann mit Podcast aufgehört haben, hier so ein bisschen alles vorbereitet für die Aufbereitung von dem Podcast, habe mein Headset abgebaut, habe mein Mischpult abgebaut, habe meinen Lautsprecher dann angemacht vom Rechner und habe so weitergemacht, habe gedacht, Alter, hier kommt gar kein Ton. Wieso machen die denn jetzt bei der Live-Übertragung keinen Ton? Das ist doch kein Stummvideo. Gucke dann ins YouTube rein, Bild lief noch. Habe ich gedacht, wer weiß, was jetzt los ist. Vielleicht ist irgendwie bloß so die Tonspur unterbrochen, kann ja sein, ne? Wegen Übertragungsschwierigkeiten und sowas wäre ja nicht das erste Mal. So, mache dann ein bisschen weiter und immer noch Stille. Ich denke, nee, jetzt stimmt irgendwas nicht und gucke dann. Und mache ein neues YouTube-Fenster auf und starte da mal ein Musikvideo. Stille. Habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Guck auf meinen Lautsprecher an. Drehe den lauter, nichts passiert. Guck auf meine Tastatur, weil das so eine Multimedia-Tastatur ist. Da hat ja auch nochmal so Steuerung für den Audiobereich dran. Volle Hütte laut gedreht, alles in Ordnung. Mute-Taste war auch nicht gedrückt. Da habe ich gedacht, das geht doch jetzt irgendwas nicht. So, und dann habe ich festgestellt, dass meine Lautsprecher nicht mehr angesteuert werden über den Audiotreiber. Und habe dann an meinen Rechner meine Kopfhörer angeschlossen, habe den Audiotreiber umgestellt, also diesen Audioausgang, der angesteuert wird, habe den umgestellt und dann musste ich halt über meine Kopfhörer hören und da ging es dann komischerweise. Aber der Grund, wieso, weshalb, warum das war, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und weil ich da dran rumgespielt habe, habe ich natürlich auch den Abbruch von der SpaceX nicht so richtig mitbekommen. Ich habe dann bloß nochmal geschaut und habe dann, lief gerade der Ticker rein und dann stand halt da Abbruch aufgrund schlechter Wetterbedingungen.
Genau.
Und nächster Start ist vorgesehen am 30.05.
Den ich jetzt, mir. Samstag 21.22 nach unserer Zeit.
Könnte ich vielleicht nochmal reinschauen, ja.
Wenn alles so ist wie beim letzten Mal. Ich habe am Anfang auch YouTube geguckt.
Ja.
Ja, eigentlich auch bis zum Abbruch. Und hatte dann aber, danach so ein bisschen, bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil irgendwie sind sie ja nicht gestartet. Und habe dann, keine Ahnung, hier die ARD-App, ZDF-App, irgendwie sowas aufgemacht und hatte geguckt, ob ich da noch irgendwas mir angucke. Und da gab es dann den Link zu Phoenix.
Oh, ja.
Bin ich der Meinung. Und Phoenix hat da so richtig auch über längere Dauer wohl eine Sondersendung gemacht. Also die hatten da irgendwie den Chef von der ESA da, dann halt irgendwie noch der Alexander Gerst war es nicht, war ein anderer.
Der Herr Walter wahrscheinlich.
Nee, der auch nicht.
Der auch nicht?
Nee, ein aktiver Pilot noch, der sich jetzt aber gerade irgendwie auch auf ISS-Missionen vorbereitet. Der war dann halt auch so per Skype, was auch immer, zugeschaltet. Und ja,
Da hast du so halt ein bisschen, ne? Das ist schade, das hätte ich mir gerne angeschaut. Ich habe heute bloß noch schnell gesehen mit einem Herrn Walter, so also eine Sondersendung. Auch über Skype lief die. Das habe ich auch bloß so heute früh, weil ja halt im Morgenfernsehen, weil sie halt über das Ereignis gestern noch ein bisschen berichten wollten und ein paar Hintergründe dazu erzählen. Und da habe ich da ein bisschen was mitbekommen, wo er gesagt hat, also der Start war ja circa 17 Minuten oder sowas. Gestern vorm Start haben sie ja den Countdown abgebrochen. Und der Herr Walter, der hat dann gesagt, ja, bei mir waren es 15 Sekunden vorher, sagt er. Das ist schon ein bisschen was anderes, ne?
Ja, ich glaube, da ist auch die innere Spannung schon gleich eine andere.
Ja.
Auf jeden Fall haben die das ja, die haben das ja echt gut gemacht. Und ich würde am Samstag auch wieder bei denen reinschalten irgendwie.
Aber was sollen die jetzt? Ja gut, die machen eine andere Berichterstattung, das ist klar, aber andere Bilder können sie ja nicht kriegen, weil die Bilder, die stammen ja dann von der Zentrale irgendwo.
Die Bilder waren auch die gleichen, aber sie waren alle, weil ja irgendwie, wobei ich das bei weitem nicht als Grund akzeptiere, aber sie waren halt ziemlich stolz und zufrieden, dass abgebrochen wurde, obwohl der Präsident war, wo ich gesagt habe, das wäre für mich,
ne?
Weil sie gesagt haben, so, SpaceX ist ja nun mal halt auch ein kommerzielles Unternehmen. So, und es hätte halt durchaus sein können, wenn da jetzt jemand anders an der Spitze sitzen würde, der dann sagt, nein, drauf geschissen, wir jubeln die da jetzt hoch, kostet es, was es wolle. Und die haben das halt eben auch so als sehr, sehr vernünftige und sehr löbliche Entscheidung eingeschätzt, dass sie gesagt haben, so, nö, es gibt ein Risiko und die beiden, die da drin sitzen, die sitzen da ja nicht drin, um verbrannt zu werden, sondern die sitzen da ja halt eben drin, um am Ende zur ISS und auch wieder zurückzukommen. Deswegen war das eigentlich die vernünftigste Entscheidung und das war auch so ein,
finde ich auch.
Dass man gesagt hat, SpaceX, weil es wäre ja der erste bemannte Flug gewesen, auch von SpaceX dann. Und die haben gesagt, und die haben in dem Augenblick einfach eine sehr erwachsene, vernünftige und richtige Entscheidung getroffen.
Ja, das auf jeden
und
Fall.
Und das Ganze hat dann wohl denen gegenüber halt auch nochmal viel Vertrauen aufgebaut einfach. Ja, dass man weiß, da sitzen keine Spacken, die den Kram hochschießen wollen, kostet es, was es wolle.
Nee, ich sehe das mir halt genau aus diesem Grund. Also einerseits wäre das natürlich ein totaler Imageverlust gewesen, wenn jetzt was passiert wäre. Ne? Also da wäre ja richtig was los gewesen.
Definitiv.
Und zum Zweiten gehe ich auch davon aus, dass der Elon Musk dann gesagt hat, ey Alter, die Rakete, die dort steht und alles drum und dran, das hat schon ein bisschen, ne, das kostet schon ein bisschen was. Das muss auch klappen. So,
genau.
Also einfach mal so ein paar Millionen in die Luft zu jagen. Ich weiß jetzt nicht, wie dolle das an den sein Portemonnaie zuppelt, wenn die Rakete jetzt explodiert wäre, jetzt als einem wirtschaftlichen Schaden. Aber ich gehe mal davon aus, das hätte ihn schon ein bisschen gejuckt. Und das ist ja halt so ein Mensch, den das Image halt auch sehr, sehr wichtig ist. Und das hätte ihn wahrscheinlich mehr gekratzt. Also ich sag mal so, wenn was passiert wäre, wäre das Image, was schlecht geworden wäre, aus seiner Sicht wahrscheinlich schlechter gewesen als das Geld, was dabei weg gewesen wäre. Also von den Menschenleben jetzt mal total abgesehen. Also das,
ja, na klar.
Ne,
na klar.
Das ist ja schon, das müssen wir nicht drüber reden. Ja. Das ist ja nun mit keinem Preis der Welt aufzuwiegen. Aber das war schon. Und vor allem, was ich cool fand, also erstes Mal fand ich total lustig, ich habe mir das den Abbruch dann ja auch angeschaut, weiter, was dann auch so alles passiert ist, weil es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, du steigst machst einen Zündschlüssel raus, steigst aus dem Auto aus und schließt die Tür ab und gut ist. Nee. Da steckt ja bei so einer Rakete ein bisschen mehr dahinter. Und erstens mal habe ich gesehen, dass einer von diesen Raumfahrern ein Brillenträger ist. Das hat mich total gewundert, dass die da jemanden mit Brille hochschießen. Na, ich glaube, das wäre früher eigentlich unmöglich gewesen. Das fand ich schon mal cool. Und das andere war, die waren recht relaxed, so wie ich das gesehen habe. Ne? Also die saßen in ihrer Kiste drin und da hat er so ein bisschen so, da hat man die Großaufnahme gesehen, wo er mit seinen Händen dann so an dieser Ablage von diesem Touch-Monitor so rumgestupst hat und dann hat er mit denen diskutiert. Also ich habe ja dann im Hintergrund immer noch die Gespräche, die haben sie mit eingeblendet, also von den Astronauten zu Flight Control und der hat dann immer angesagt, so jetzt das, und der hat es dann ausgeführt, der Astronaut, und dann gut, okay, bestätigt, dann wieder jetzt mach das, und weißt du, so einzeln, wie das nun mal so ist, alles immer schön runtergefahren, die ganze Kiste. Ja, und da hat er sich mit seinem Gurt erstmal ein bisschen losgemacht, mit so ein bisschen bequemer wird, und dann hat er die Füße übereinander geschlagen, so, dann hat er die Füße von innen gegen dieses Bullauge da.
Ja, also das habe ich gesehen.
So ja. Wie ein bisschen, naja, jetzt machen wir es uns halt gemütlich, heute wird es eh nicht mehr. Also ich würde in so eine Kiste wahrscheinlich nie einsteigen, ne, aber ich fand es doch sehr, sehr erstaunlich und bewundernswert, wie relaxed die mit dieser ganzen Situation umgegangen sind.
Ah gut, ich glaube aber auch, also die haben so zwischendurch, haben sie ja immer noch mal Filme auch über diese beiden Piloten gebracht. Also es war ja, ich sag mal, einer kam mir eher vor, also, oder nein, es war ja so, einer war der Jüngere, und der war ja, keine Ahnung, so optisch war der ja so im Verhältnis 10, 15 Jahre jünger, und der andere schien ja irgendwie sowas um die 50 zu sein. Da war auch nicht mehr viel Haar da, und da war ja schon, also da waren schon viele Lücken auf dem Kopf, sagen wir ja, mal so.
Ich glaube, das war der mit der Brille, das war der.
Genau, das war auch der vorne gesessen, genau, hat quasi, genau. aus der Kameraperspektive.
Richtig.
Und ja, die sind, waren ja aber beide dann halt ja auch irgendwie Testpiloten und, ne, also ich glaube, die haben schon viel, viel schlimmere Situationen erlebt, weißt du? Also
ja,
wirklich,
ist,
das,
ja.
Und du gehst ja halt echt strikt nach Plan vor. Ich habe mir das, weil als ich reingeschaltet habe, da waren wir ja noch auf Sendung, da war es ja dann auch so, dass beide da schon saßen. Irgendwie. Also die hocken ja schon in den Dingern. Ja. So, und dann hast du halt so auf die Uhr geguckt und gesagt, Alter, 2 Stunden. Die hängen da 2 Stunden drin. Und da standen auch noch so 3, 4 Leute vor ihnen. Also mit in der Kapsel.
Ja.
Und die sind ja dann irgendwann verschwunden, dann haben sie Klappe zugemacht und sowas. Ja, aber im Endeffekt gingen diese 2 Stunden ja unheimlich schnell rum.
Ja, klar.
Weil die haben dann angefangen, die haben dann ihr Programm runtergespult, die haben dann, ne, also du hast ja jeden Handgriff irgendwie, du weißt, was als nächstes kommt, und du folgst einfach nur noch dem Plan. Und ich glaube, das ist ziemlich cooles Arbeiten.
Ja.
Jetzt habe ich das und danach kommt dann das und dann kommt das.
Ja, das hast du halt in total hundertprozentig festgelegter Ablauf.
Genau, und das hast du vorher geübt und du weißt genau, was dein nächster Handgriff ist, und ne, also das ist ja, also deswegen macht das ja auch nicht jeder, ne, weil das ist eine gewisse,
ja,
so eine gewisse Art von Disziplin und dann halt eben aber auch Ruhe.
Sollte man dann schon haben, ne?
Ja, genau. Das finde ich wirklich dann immer so faszinierend, wenn du, auch gerade wenn du so Interviews mit Wissenschaftlern und so hast, ne? Die sind da mal einfach voll in ihrem Ding. So, und dann kommt einer und sagt, Alter, ihr habt da gerade einen 2-Millionen-Euro-Versuch an die Wand gefahren. Und dann sagt er, ja, aber aus dem haben wir ja auch was gelernt.
Richtig.
Wir wissen jetzt ziemlich genau, wie es nicht geht.
Das war so mit dieser Glühbirne, ne? Mit diesen.
Ich weiß nicht mehr genau, was es war, ja, irgendwie sowas. Ne?
Wo er gesagt hat, mit diesen Kohlefaden da für die Glühlampe, wo er gesagt hat, ja, ich habe, was weiß ich, 99 Versuche habe ich gemacht, aber ich weiß, so geht's nicht. Und bei den einen hat es dann halt geklappt. Ne?
Genau.
Ja.
Ich
bin gerade in der Übersicht drin beim ZDF, die haben da so einen kleinen Artikel noch geschrieben. Die sind gar nicht so altersmäßig auseinander. Also das sind die, Mann, also wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, dann Halleluja. Also der eine heißt Doug Hurley, behaupte ich mal, der ist 53.
Und ja, da haben wir schon mal den Mitte 50er.
Ja, ja, und da das andere ist Bob Behnken, und der ist 49.
Ach, also, ehrlich? Also so den hätte ich nach dem, was ich gesehen habe, hätte ich den... Ja, das sah aus wie
18 oder sowas.
Naja, nicht ganz.
Du weißt, was ich meine, ne?
Wie der, deutlich, wie der kleine deutlich jünger. Ja, genau. Die beiden nebeneinander, da hast du gesagt, okay, das ist der alte Bock, der weiß Bescheid. Und daneben steht sein Lehrling. Aber der ist auch schon 49.
49, ja.
Boah, 25 Jahre älter als ich.
Naja,
ungefähr
26,
ja,
oder?
Ja, ne? Nee, hast du recht.
Vor allem, ich finde den Satz geil, das war ein Interview mit einem NASA-Chef, da hat dann gesagt, ja, Bob und Doc sind die Ruhe selbst, hat der NASA-Chef zuvor über die beiden gesagt, sie freuen sich total drauf zu fliegen, er selbst sei ein wenig nervös und emotional, räumte der Chef selber ein, also denen ist es dann mehr ans Herz gegangen als den Typen selber. Ja, na klar, es ist nun mal so, es ist schon... Ja, was ich vorher noch geil fand, also den Bericht, den ich vorher mit dem Herrn Walter noch gesehen habe, da ging es ja halt auch so ein bisschen dabei, die Frage, wie wichtig ist denn dies oder wie wichtig ist es denn jetzt überhaupt für die Zukunft gesehen, dass in der USA selbst wieder Raumfahrt betrieben wird und von der USA, also von Kennedy Space Center, die Raketen wieder fliegen. Und da hat er gesagt, naja, man muss sich jetzt mal so vorstellen, es gibt ja nun nicht ganz so viele Raumflughäfen auf der Erde. Ne? Also das ist ja bloß eine Handvoll. Und das Programm von der NASA war ja in Hinsicht auf die Raketen total eingestellt gewesen. Also ich habe jetzt leider diese Aktion, wo der erklärt hat, warum in den letzten Jahren die Entwicklung für die Raketen bei der NASA nicht mehr weitergeführt wurde, das habe ich leider verpasst. Das hat der Herr Walter auch erklärt. Und da hat er gesagt, naja, und jetzt ist es natürlich richtig geil, wenn jetzt so ein Typ kommt wie der Elon Musk und sagt, ich stelle euch mal so eine Rakete hin und arbeite mit euch zusammen und dann geht das los. Das ist ja, wie gesagt, für die USA ein totaler Image. Und sagte, und von den Kosten müssen wir ja gar nicht sprechen, weil die haben ja bisher, soweit ich das mitbekommen habe, ist das alles über Baikonur gelaufen, also über den russischen, sowjetischen Raumflughafen. Ja. Und der hat gesagt, man kann, das hattest du mir gestern auch, glaube ich, gesagt, ne, man kann sich diese Startplätze ja mieten und wo die angefangen haben damals, die Amis, den ersten Start zu machen in Kasachstan, da haben die, was weiß ich, wie viele Millionen für diesen Start bezahlt und das hat sich halt in den Jahren immer, immer mehr erhöht, sagt, und das ist halt wir Wissenschaftler würden ja jetzt sagen, exponentiell in die Höhe gegangen, sodass halt auch jeder einzelne Start, den die Amerikaner jetzt durchgeführt haben, dort in Baikonur, dass der unheimlich ins Geld gegangen ist, alleine schon von diesen Startgebühren her, sagt, und das wollten die natürlich jetzt auch in Zukunft, also möchten sie gerne in Zukunft vermeiden. So, jetzt, wie gesagt, warten wir mal ab, was dann am Samstag passiert. Am Samstag, wie gesagt, am 30. jetzt ist das zweite Fenster, also das nächste Fenster, was geöffnet werden kann, wo sie starten können. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der Termin schon bestätigt? Ja doch, du hast gesagt.
Ja, ja,
ne?
Der ist bestätigt.
Der ist bestätigt, okay. Ich hatte bloß gestern gelesen, dass es halt das nächste mögliche Fenster wäre, wo sie fliegen können. Naja, dann hoffe ich mal, dass da jetzt alles glatt geht. Mit den Jungs, dass sie die da heil und sicher hochbringen.
Denke schon, das kriegen die hin. Also, naja, das hängt ja immer von anderen Faktoren, ne? Haben wir ja jetzt auch gesehen. Es kann richtig. Das Wetter sein oder sonst nicht was. Gucken, was da kommt, gucken, was da passiert und
Daumen drücken.
Das
auf jeden Fall. Ne? Ja, was ist denn gestern noch passiert? Gestern ist noch passiert Windows 10 Update. Ich weiß nicht, hatten wir darüber dann nochmal?
Wir hatten darüber gesprochen, dass es irgendwie...
Da war es irgendwie schon aus, oder?
Nee, da haben wir uns noch on-air drüber unterhalten, ja.
Ehrlich?
Dass es den Bluescreen gab. Wir haben nach der Sendung gestern nicht mehr viel gemacht. Wir waren relativ zügig.
Stimmt, ja. Ja, hast ja recht. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch erzählt habe, dass die Empfehlung jetzt war, dieses Update erstmal nicht zu installieren, weil es halt so viele Fehlermeldungen mittlerweile auch schon wieder gab. Und es wohl massive, also die Probleme, die am meisten auftreten, sind wohl massiv Treiberprobleme, die in Richtung Kommunikation gehen, also Bluetooth, WLAN soll wohl ein großes Problem sein. Und ich habe vorher noch einen Artikel gelesen und es gibt bei Microsoft selber sogar für die aktuelle Version, die gestern, also die jetzt ausgespielt wurde, die gestern ist die rausgekommen, ne? Für die 2004er Version gibt es sogar eine eigene Seite, mit dieser Fehlerübersicht drin. Und die ist, nicht gerade wenig, sagen wir es mal so. Also für ein Betriebssystem, was neu rausgekommen ist und was vorher auch getestet wurde, sind die Fehler, die jetzt innerhalb von einem Tag aufgetaucht sind, schon wieder ganz schön heftig.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, aber ja? Das ISO ist noch, also Windows 10 Mai 2020 Update, das ISO ist noch online.
Du bekommst alles. Also du kannst ja ganz regulär das Update runterziehen über die Update-Funktion vom Rechner. Microsoft hat auch gesagt...
Nee, wenn ich jetzt das komplette ISO haben will.
Ja, das gibt's auch. Ja, ja.
Dann ist das gerade das Einzige, was ich bekomme. Ich bekomme nur Windows 10 Mai 2020.
Du bekommst nur...
Edition.
Ich könnte dir einen Link geben, wo du auch das andere kriegst. Das kann ich nachher mal raussuchen.
Nee, Bräuni, ich will das nicht haben. Aber wenn ich jetzt hier ganz normal über die Microsoft Software Download Windows 10 ISO, dann lande ich halt eben bei im Grunde 2004 ist es ja. Und diese Probleme mit Bluetooth und WLAN kommt mir über weite Strecken ziemlich bekannt vor. Da sollte man mal in der Linux-Community nachfragen. Da gibt es oder gab es nämlich, also zumindest beim Ubuntu, mal das gleiche Problem. Also das heißt, wenn ich eine Bluetooth-Maus betrieben habe, funktionierte in dieser Zeit mein WLAN nicht.
Stimmt, weil die sind irgendwie sie ins Gehege gekommen.
Genau, ne? Da gab es irgendwie so Treiberärger.
Ja, ja,
also wenn die Herren von Microsoft da irgendwie Bedarf haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass es in den diversen Foren Ubuntu-Users zum Beispiel bestimmt jemanden gibt, der da gerne hilft. Ich denke da an Thorsten oder Tom, die werden den Jungs da aus Apache helfen können. Weil es gibt unter Linux, gab es ziemlich schnell ein Workaround. Das funktionierte dann nochmal irgendwie über Alternativtreiber, aber genau kann ich das, weil ich es nie ausprobiert habe, ich habe da halt meistens eigentlich ein Kabel dran. Deswegen bin ich da gar nicht so drüber gestolpert.
Ich auch, ja. Also ich verlinke auf jeden Fall schon mal die Seite mit von der 2004er Version, wo die Fehler, die bekannten Fehler halt mit aufgeschlüsselt sind. Und ja, ich guck mal gerade, was ist hier? Bluetooth, Audio, IME-Controller, Intel iGPU-Treiber Thunderbolt, Anschlüsse. Naja, also es ist schon ein bisschen was.
Ist ein bisschen was daneben gegangen.
Nvidia, Probleme mit Nvidia, GPU-Treibern und sowas. Ja, ja, also es ist schon... es sind schon ein paar Fehlerchen vorhanden. Aber man kann dieses Update noch weiterhin durchführen. Und soweit, wie ich das mitbekommen habe... hat Microsoft, weil dieses ganze Update ja auch in Wellen ausgerollt wird, jetzt auch schlauerweise gesagt, die machen vorher noch so einen Check, der wohl abläuft, den man so gar nicht mitbekommt, wo aber der Rechner vorher überprüft werden soll, ob das Update problemlos aufgespielt werden kann, und wenn das nicht der Fall ist, also wenn es da irgendwelche Hinderungsgründe gibt, dann wird das Update auch so nicht draufgeknallt. Also jedenfalls nicht systemseitig. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das manuell dann drauf zu machen, und natürlich haben die ersten Leute dann schon wieder diese Kniffe rausgeholt, wie man diese Prüfung deaktivieren kann, damit man halt dieses Update trotzdem bekommt, auch wenn es dann letztendlich dazu führen kann, dass am Rechner dann Fehler auftreten. So, und es gibt die ISO, glaube ich, auch zum Download. Ja, also die sollte es noch geben. Müsste ich halt mal gucken, ob da irgendwie, ob ich da noch einen Link parat habe oder nicht. Also meine Empfehlung war sowieso, weil mir gestern ein Kollege geschrieben hat, sagte, oh ja, Mensch, Windows 10 neue Version ist rausgekommen. Da habe ich gesagt, ja, sei mal vorsichtig. Wäre jetzt noch nicht so ratsam, auf den Knopf zu drücken, vielleicht wartest du noch eine Woche. Und hatte gesagt, okay, dann warte ich halt. Ich sage, gut, das ist wahrscheinlich der beste Weg, den du machen kannst.
Das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil dann mache ich jetzt auch nochmal die andere Werbung, weil von Ubuntu ist auch die 2004 rausgekommen, ist seit langem die erste Version ohne Amazon. Da gab es, wer da mehr drüber wissen möchte, erzähle ich nächste Woche. Nein, es gab da, es war immer so eine Amazon-Suchfunktion mit angebunden und irgendwann, das war halt so eine Online-Suche so und die lief halt irgendwie immer, also die war ins System eingebunden, was natürlich auch für reichlich Diskussionsstoff gesorgt hat.
Ja, okay.
Möchte man nicht haben. Du möchtest ja auch, keine Ahnung, auf deinem Windows-Computer möchtest du ja vielleicht auch kein Amazon direkt in die Suche eingebunden haben. Nee, sagen wir es mal so. Und das war da halt so, man konnte es abschalten und man konnte es auch deinstallieren, aber man musste halt wissen, wie. Jetzt ist, keine Ahnung, Ende April ist da die neueste Version erschienen und ich habe sie mir angeguckt und auch auf alten Computern mag ich die sehr gerne. Das funktioniert sehr gut. Ich habe ja auch, hatte ich ja mal erzählt, ne? Ich habe ja das Ganze auch auf so einer Windows-Kiste da von meinem Sohn. Da habe ich das ja, da habe ich dieses Windows Subsystem for Linux, da habe ich ja dann auch die 2004 installiert. Und alles in allem fühlt sich das da auch ganz gut an.
Okay.
Also es fühlt sich dann so an, als hätte der Computer einen Computer bekommen.
So wie es sein sollte, wie man sich eigentlich wünscht. Ja,
der wirklich schön funktioniert. Also du kannst die Kommandozeile nutzen, wie gesagt, von Microsoft Seite aus haben sie gesagt, dass es demnächst auch möglich ist, grafische Anwendungen auszuführen. Das ist alles ganz
schnucki.
Easy.
Schnucki.
Also
das ist schön.
Ich sag mal, zum reinen Schnuppern oder wenn man jetzt ja sagt, hier so PowerShell oder so, mag ich nicht so gerne, aber Unix-Konsole kenne ich noch aus, was weiß ich, von der Uni oder sonst
was. Aus allen Zeiten, ja, ja.
Ja, naja. Arbeiten ja dann viele, also, oder sagen wir es mal so, die ich kenne, die auf der Konsole arbeiten, die mögen es alle total gerne.
Kann ich auch verstehen, ja.
Man ist recht schnell unterwegs. Und gerade wenn du so Sachen, je nachdem, was du machst, ey, wenn du hier wirklich so Texte editierst, Texte schreibst und sowas, das mache ich auch ganz gerne mit Konsolentools. Also einfach einen Editor auf und gib ihm.
Es geht.
Ja. Weil, naja, du hast, was für mich wirklich immer so eine Sache ist, du hast keine Knöpfe drumherum, die dich ablenken. Ne?
Ja. Also,
weil dann hat man ja doch so, oh, was ist das? Analyse, was kann ich denn analysieren lassen? So tak, 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 tak.
Ja, klick mal und schon ist man wieder
genau,
weg vom Fenster.
Dann weißt du aber auch nicht so genau, was das Knöpfchen macht. Schmeißen wir doch mal eine Suchmaschine an und weißt du, und schon bist du wieder bei allem, nur nicht bei deinem Text.
Ja, ja.
Das ist einfach nicht, das ist nicht praktikabel, ist blöd, Leute.
Ja, 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 ein bisschen. Ich weiß, wie
und,
das ist.
Und deswegen, aber wie gesagt, ich habe das ausprobiert unter Windows und habe halt auch diese 2004, wenn man das gerne mal benutzen möchte. Die Installation ist sehr einfach, sehr übersichtlich, toll übersetzt und ja, kann man einfach mal ausprobieren, wenn man will.
Das
und man braucht es nicht installieren. Man kann es sich auf einen USB-Stick packen, den halt eben, da gibt es dann die entsprechenden Windows-Tools, den bootable machen, den Stick. Steckst das ja hinten rein, sagst deinem Computer, er möchte vom Stick booten, sagst dann nicht installieren, sondern live ausprobieren und du hast halt eben im Grunde alles zur Verfügung, was du nach der Installation auch zur Verfügung hättest und kannst dann da einfach mal gucken,
ob einem das zusagt.
Ob man da eine Anwendung findet oder nicht. Ne, weil viele ist ja, also ich finde es auch, also ich fände es auch Schwachsinn, zu wechseln um des Wechselns wegen. Aber weißt du, jetzt einfach nur, mir reicht das immer nicht zu sagen, Windows stinkt nach Lulu und deswegen benutze ich jetzt was anderes. Und dann sagst du ja, was machst du denn mit das anderes, was du da hast?
Weiß ich noch nicht.
Haben. Das wird genau, das wissen die dann selber auch noch nicht. Aber Windows stinkt nach Lulu und deswegen will ich das nicht. So und das sind dann auch die nach 3 Wochen sagen: So, oh, ich habe da Windows wieder installiert, weil da war alles scheiße. Wo ich dann, ja, glaube ich. Das glaube ich dir gerne. Also, das ist halt nicht so, ne?
Ja, ja,
deswegen, also man sollte schon eine Anwendung dafür finden. Oder man sollte einfach Sachen haben, mit denen man auf einmal total zufrieden ist, die einen vorher angekotzt haben. So wie du zum Beispiel mit deiner Benutzerverwaltung, habe ich dir gesagt.
Ja.
Ne? Das könnte man schon.
Was mich wurmt, ja.
Ja.
Aber naja, ich muss das wahrscheinlich auch mal probieren. Oder ich muss mich halt wirklich mit den ganzen Kram nochmal so ganz intensiv beschäftigen, wenn ich mein Windows 10 dann fahre.
Viel, ich finde immer wirklich, viel hängt davon ab. Zum einen natürlich, wie tief bist du in dieser Windows-Welt verwachsen, und hast du selber Bock, weil lernen musst du auf jeden Fall was. Ne? Wenn du von Windows zum Mac wechselst, musst du was lernen, weil die Bedienung eine andere ist. Wenn du von, wenn du vom Mac zu Linux wechselst, gut, dann ist die Fallhöhe nicht so hoch, weil die sich ja doch irgendwo noch ziemlich ähnlich sind. Aber wenn du von Windows zu Linux wechselst, dann hast du auch Sachen, die du lernen musst. Das ist aber wirklich einfach bei jedem System. Jemand, der von Linux kommt und sagt, leck mich alle am Arsch, ich benutze jetzt nur noch Windows, der hat auch Probleme. Ne? Ja, also der findet auch nicht alles.
Wenn du es nicht kennst, das hat halt jedes System seine Eigenarten. Das ist natürlich klar, wo man sich reinlegen muss. Bei mir ist es halt bloß immer die Frage, wie viel Zeit frisst das halt? Ne? Also bloß zum Ausprobieren. Also wenn mir jetzt jemand zu mir sagt, pass mal auf, wenn du jetzt in Zukunft mit Linux arbeiten willst, brauchst du schon mal 4 Monate, um dich überhaupt einzuarbeiten, damit du in diesem System klarkommst, weißt, wo der An- und Ausknopf ist und du ein Dokument schreiben kannst. So, das wäre mir halt ein bisschen zu
lang. Ja gut, das sehe ich nicht.
Aber
also, aber du hast halt einfach Sachen, du hast ein paar Sachen, die da sind, die da bleiben, aber es ist zum Beispiel so, wenn du jetzt sagst, ich will, also ne, das ist so dieser WhatsApp-Ansatz, wenn du jetzt sagst, ich will Teams benutzen, ich will Skype benutzen, ich will eigentlich alles, nur das, also alles, was ich jetzt benutze, nur das unterliegende System soll anders sein, dann hast du ein Problem, weil dann wirst du da nicht so richtig glücklich. Oder wenn du sagst, was weiß ich nicht, was hier, Spiel XY. Ich muss dieses Spiel spielen, ansonsten, ne, hier bei dir mit dem Fallout.
Ja.
Das muss ich, sonst geht meine Welt unter. Ne?
Das wäre ein bisschen kontraproduktiv bei Linux.
Genau, dann hast du halt eben immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, du machst hier so eine Multiboot irgendwie, dass du dass du jedes Mal beim Starten das System auswählst oder sowas. Aber wenn du Sachen hast, für die du keine aus deiner Sicht vernünftige Alternative hast, dann sage ich auch ganz klar, dann lass es lieber. Weil das ist, man selbst wird nicht glücklich.
Nee, ich sehe das immer andersrum. Ich nehme das jetzt mal, wenn ich denn mal irgendwann nochmal 5 Minuten Zeit habe, ich nehme das ganz einfach zum Spielen, ne, zum Ausprobieren, zum Testen. Und wenn es mir gefällt, dann bleibe ich ja automatisch drin. Das ist ja immer so dieser, ist schön, kann man sich mal ein bisschen länger damit beschäftigen. Muss jetzt nicht von heute auf morgen das Hauptsystem werden. Auch man kann hier immer mal reinschauen und man entdeckt immer was Neues. Und vielleicht ist man dann irgendwann auf dem Punkt, wo man sagt, jetzt kann man ernsthaft drüber nachdenken zu wechseln, wenn man das System für sich als geeignet empfindet.
Na, vieles, also das, was mir immer vieles hilft, wenn du deine Anwendung kennst.
Ja. Ne,
also wenn ich jetzt sage, was weiß ich nicht was, ich arbeite jetzt mit Windows, ich schreibe, was weiß ich nicht was, mache ich ja gerade nicht, aber ich schreibe den ganzen Tag Artikel für WP Vision. Ne? Einfach, die schreibe ich. So. Mhm. Und da besorge ich mir meine Informationen auch von überall und lerne Sachen und baue das dann zusammen zu einem Artikel. So, das ist jetzt meine Aufgabe an diesem Computer. Das kann ich auf dem Windows mit WordPad, das kann ich auf dem Mac mit, keine Ahnung, wie das Ding da heißt, irgendwas mit Textzeugs da, Text, und das kann ich halt eben aber auch auf einem Linux mit einem VI-Editor.
Ich glaube, das ist schon die so eine grundlegende Funktion, die man eigentlich genau von jedem Rechner erwartet.
Also wenn zum Beispiel deine Sache ist, Texte zu bearbeiten, zu veröffentlichen, sonst nicht was, und du machst halt ein bisschen Internet dazu und ein bisschen E-Mail und ein bisschen, dann ist das durchaus was man sich angucken kann. Wenn du, wie gesagt, wenn du auf Software fährst, zu sagen, ich brauche ein Word, und zwar nicht manchmal, sondern immer. Hm. Weil für manchmal kann ich mich auch mit meinem Microsoft-Account über einen Browser einloggen und dann habe ich da auch ein Word. Halt online. Ne? Der Unterschied zu der 365-Geschichte ist ja im Übrigen auch nur der, dass du...
Den kriegst du ja gar nicht mit.
Aber dass du es lokal startest. Anders startest du es halt im Browser.
Ja, okay.
Ne, also das ist aber jetzt diese Online-Anbindung, vielleicht sind da auch ein paar Funktionen, die da fehlen oder mehr sind, keine Ahnung. Ja, so ist es nicht. So genau gucke ich es mir dann nicht an. Nee. Aber, oder du sagst, kenne ich auch ganz viele, die Windows benutzen und dann das LibreOffice dazu. Hm. Weil das in der Zwischenzeit ja auch ziemlich
ausgereift ist, ja.
Das ist eine gute besser Alternative, geworden, ja. Auf jeden Fall. Ne, ich finde, es ist immer noch ein Riesenpaket. Ich habe vor kurzem Numeric oder sowas entdeckt. Das ist halt eine Tabellenkalkulation, die so quasi aus dem Linux-eigenen Saft kommt. Die ist ziemlich cool. Die ist erstmal total anders und ich habe die Knöpfe auch alle nicht gefunden. Aber jetzt für meine unglaublichen Tabellenanwendungen, die ich zu Hause so habe.
Du bist ja jetzt Excel-Spezialist, ja.
Ja.
Tabellenspezialist.
Ja, VBA-Hacker vor dem Herrn. Oh nee, das ist ja auch nur so eine Hassliebe irgendwie. Ne? Aber es stimmt schon. Also wenn du so Tabellenzeugs machst, das mache ich eigentlich ganz gerne mit Excel einfach. Mhm. Ne? Und keine Ahnung, ich probiere auch immer viel rum, dass ich das auch so zum Beispiel mit LibreOffice alles mal hinkriege, aber da bin ich halt auch geschädigt. Ne? Zum einen durchs Tägliche, ich sag so für diese kleine Sozialbude da, den ich da manchmal helfe, das sind halt alles Excel-Klamotten, die da kommen. Mhm. Ne? Wo ich dann auch nicht genau weiß, wenn ich den VBA-Skript da irgendwie reinhaue, dann funktioniert das meines Wissens nicht unter LibreOffice. Also da muss ich sowieso Excel benutzen und ja, irgendwie hängt man dann da auch immer fest.
Das ist, ne? ist ja klar.
Und dadurch, dass du das am meisten benutzt, findet man das auch am praktikabelsten einfach.
Die Sache ist ja immer die, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, weil du damit arbeiten musst, in dem Sinne, dass du irgendein Ergebnis erreichen musst, bleibst du ja irgendwann mal bei dem Programm hängen, wo du sagst, das kennst du, da weißt du, wie es funktioniert, da weißt du, wo welcher Knopf ist und du hast dann irgendwann mal nicht die Zeit und auch nicht die Lust dazu, anzufangen mit Experimentieren. Ne? Also wenn du jetzt letztendlich sagst, du willst eine Tabelle irgendwie machen, dann kannst du dir halt alle möglichen Tabellen für Arbeitungsprogramme nehmen und kannst mal rumprobieren. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du musst für einen Kunden irgendwas fertig machen und du weißt, das muss innerhalb von 3 Tagen passieren und das muss zum Schluss funktionieren und das muss so gestaltet werden, dass der Kunde das auch benutzen kann, dann kannst du halt keine Experimente machen. Und dann bleibst du wirklich letztendlich immer bei diesen großen Sachen hängen, wie zum Beispiel bei den Microsoft-Office-Programm, weil ja, genau. in Kunden dann zu erklären, hier nimm mal freie Software, ist dann halt auch ein bisschen kacke oder dann in der freien Software was zu machen und das in Excel zu importieren. Guck dir die, was hat mir letztens die CSV-Datei, die ich dir geschickt habe, ja, wo ich gesagt habe, kannst du den Excel nicht öffnen, der zerschießt das komplett und genauso war es ja halt auch. Ne?
Ja, aber das ist dann so, ich weiß, dass ich da, glaube ich, völlig daneben liege, aber ich meine mal gehört zu haben, dass dieses CSV wirklich auch so ein irgendwie Microsoft-Format ist.
Ja, das stammt ja oder aus der Ecke.
Ne, oder zumindest binden die das schon seit Jahr und Tag ein.
Ja.
Und das kann ich habe den gleichen Test, ich habe dir die Screenshots geschickt. Ich habe den gleichen Test am Ende mit LibreOffice auch nochmal gemacht, da habe ich es aber nicht gescreenshottet. Und das sah genauso aus wie unter Numbers. Also das war genauso wie die Mac-Version, wo ich dann gedacht habe, also Freunde, jetzt mal ernsthaft, eine CSV-Datei, die mit Excel mal einfach aussieht wie Arsch, wo alles durch den Wind ist, die ich aber jetzt hier auf diesem Numbers von Mac, das war eine wunderschöne Darstellung, musst du mir, oder? Du hast das anders gesehen.
Die war cool. Nee,
das sah
aus wie das Original halt, ne?
Genau, das war schön gemacht. Und im LibreOffice hat er das auch geschafft. Komischerweise, er hat da ein bisschen gerechnet und ich weiß auch nicht genau, welche Version ich da jetzt benutzt habe, weil da sind immer so, je nach Distribution sind da verschiedene Versionen ein bisschen im Umlauf. Ich habe nicht drauf geachtet, welche Version das war, aber auf jeden Fall, er hat das auch schön dargestellt. Und das ist natürlich ein bisschen, also da habe ich auch gedacht, so, ja, jetzt hast du so, ne, es geht um morgen, wir haben ja morgen die letzte Sendung. Und da haben wir halt, habe ich halt mal so ein paar Zahlen zusammengeklickt.
Ja, du warst wieder jetzt ganz fleißig, ja.
Genau, nur so ein bisschen, 5 Minuten, das war da. Und da war ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen schon wieder, auf dem Weg zu genervt, ne? Weil du denkst dir so, okay, alles klar, machen wir das dann alles oder mache ich es lieber in Excel, weil ich wusste ja, was ich an Dateien von dir bekomme. Ne, und dachte so, dann machen wir das lieber so und bauen das da schon mal zusammen. Und am Ende musst du doch alles anders machen, weil der Scheiß es nicht hinkriegt. Mhm. Und das fand ich echt so ein bisschen. Ich war jetzt nicht, ich war jetzt nicht grundsätzlich durchbeleidigt damit, aber toll war es nicht.
Es kann auch sein, ich weiß jetzt nicht, ob ich da ganz richtig liege, es kann auch sein, dass es für Excel in den Pod-Befehl für CSV-Dateien gibt, wo das richtig dargestellt wird.
Es gibt zusätzlich die Funktion, also ich habe es einmal direkt öffnen mit Excel.
Ja.
Und es gibt, wenn du Excel geöffnet hast, die Möglichkeit zu importieren, CSV, und da gab es dann noch irgendwas. Ich habe es nicht mehr auf, aber ich kann noch mal gucken. Du kannst auf jeden Fall auf 2 Möglichkeiten. Datei.
Ja, der Hintergrund war ja, dass in der CSV-Datei die ganzen einzelnen Datensegmente, also das Datum, getrennt vom nächsten Datum mit einem Komma gespielt wird.
Ja, aber da hat ja irgendwie gar nichts funktioniert.
Ja, das musst du aber Excel erklären. Das kann Excel darstellen, aber du musst Excel sagen, interpretiere das dargestellte Komma als Abschluss des Datenfeldes und mach das Datum, was folgt, in ein nächstes Feld rein. Mir hat das schon mal jemand erklärt. Also das ging auch irgendwie, aber also nicht mit Klicke an und öffne, sondern wie gesagt, entweder mit Import oder mit einer zusätzlichen Importfunktion.
Ich habe hier eine Datei importieren.
Ja.
Und da habe ich jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten: CSV, HTML oder Text.
Ja.
Text kann ich mir noch vorstellen. CSV habe ich gesehen, weil ich es ja auch importiert habe. Also da habe ich beides ausprobiert.
Ja, okay,
Und HTML will ich gar nicht sehen. Also ich glaube, da scheitert es dann völlig. Hm. Ist aber nicht getestet. Also das war jetzt einfach Bashing aus der hohlen Hand. bloß das finde ich halt wirklich ein bisschen, ne? Also da hätte ich mir mehr erwartet. Gerade weil ich glaube, dass du hättest noch ein JSON-File gehabt.
JSON hätte ich auch noch gehabt, ja.
Genau. Da würde ich... Also falls du dran denkst irgendwie, das würde ich auch noch mal nehmen. Kann aber wirklich einfach nur aus
Spaß an der Freude zum Testen.
Genau. Das,
also, wenn ich heute Abend den Podcast hochgeladen habe, also wieder kurz vor der Tageswende, dann knall ich dir nochmal den JSON-File rüber. Kannst du dir nochmal anschauen.
Genau, nach Möglichkeit den geupdateten mit nochmal den neuen Zahlen.
Mit der heutigen, inklusive der heutigen Sendung.
Genau,
wenn
und
die
dann können wir morgen zumindest bis zur vorletzten Sendung da einigermaßen Auskunft geben.
Mit den echten und nicht gefakten und ja, glaube keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ne? War doch...
Ich hab ja quasi an die Daten einfach nur Fragen gestellt. Ich hab ja nichts gedeutet.
Nee,
und mehr kommt auch nicht, also...
Okay.
Ne, also okay. Ich habe einfach nur... an die Daten Fragen gestellt.
Die dir beantwortet wurden und dann geht's weiter.
Und die konnte man damit beantworten und dann ist ja auch gut.
Passt. So, weil wir vorher auch gerade bei Betriebssystemen waren und sowas alles. Windows 10 Insider ist rausgekommen. Heute neue Version, die 19.6.3.5. Ich habe es jetzt bloß in Englisch vor mir liegen. Ist nicht viel, was da also Fixes sind viele drin, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 Fixes sind drin. Ansonsten ist dann nicht weiter so, wenn ich das jetzt überfliege, was dann neu gemacht wurde, werde ich nachher auch noch mit übersetzen, schnell und als News raushauen. Bloß nicht, dass jemand denkt, hier, wir lassen die armen Insider irgendwo hinten bei uns runterfallen.
Achso, ja, aber die da bin ich ja immer noch nicht so ganz drin, ne? Aber die Insider spielen ja sowieso auf einem ganz anderen Kanal,
anderes,
oder?
Anderes Level, ja. Ja.
Weil, meine Überlegung wäre jetzt, weißt du, gestern bringe ich irgendwie oder vorgestern das reguläre ISO raus. Hm. Das sich dann zu heute relativ fehlerunfrei präsentiert oder ausreichend Fehler mitgebracht hat, das kann man sich so oder so aussuchen. Und hau dann heute aber nochmal einen neuen Insider-Bild. Aber die Insider spielen die spielen das gleiche Spiel, aber auf einer anderen Wiese,
ja,
ne? Ist das richtig?
Die haben mit denen nichts zu tun, ja. Also die machen jetzt nichts. Also die haben sich ja vor langer Zeit mal getrennt und werden jetzt so versucht, wieder ein bisschen zusammenzuführen. Aber letztendlich ist es so, nach meinem Empfinden, die Insider-Bild werden separat entwickelt und weitergegeben. Kommt dann unters Volk zum Testen, werden eine ganze Zeit lang getestet, es werden die Feedbacks bearbeitet von Microsoft, die durch die User kommen, die Bugs werden einigermaßen ausgeräumt und wenn du dann, ich sag jetzt mal einfach mal eine Zahl, gefühlt, wenn die Software, also wenn der Stand dann zu 85-90% fehlerfrei ist, werden die an die RTM-Version weitergegeben und die basteln das dann nochmal auf und ziehen das Letzte raus und die veröffentlichen das dann so. Und die sind ja halt auch schon, ich weiß jetzt nicht, mit einem halben Jahr, sag ich mal, Unterschied vom Stand zu Stand, werden die beiden Programme ja aneinander vorbei entwickelt. Also Ich glaube auch nicht, dass letztendlich irgendeiner aus der Insider-Abteilung mit bei den RTM-Leuten sitzt und dann für den letzten Schliff sorgt und das dann alles rausfüllt. Das werden die alles für sich machen. Okay. Wenn Microsoft dann denkt, okay, kriegt RTM-Status, dann ballern die das auch raus, was ja dann halt jetzt im Moment zweimal im Jahr ist. Oder andersrum, die ziehen sich dann halt zum Veröffentlichungsdatum, wenn es halt raus muss, die letzte einigermaßen stabile Insider-Build raus, die man dann als RTM verkaufen kann. Ist ja letztendlich auch nicht so schlimm. Die Leute sollen ja ihre Insider weiterentwickeln und dafür sind die Leute ja auch da, die das testen wollen und testen möchten und die ganze Arbeit auf sich nehmen und halt auch damit rechnen, dass man halt nach einem Update von so einer Insider-Build den Rechner nicht mehr einschalten kann. Ne? Das ist ja das, was viele Leute gar nicht so auf der Schippe haben. Kenne ich noch aus den Zeiten von Windows 10 Mobile, wo die Leute immer ganz eckig drauf waren, aus den Insider-Programmen die aktuellen Versionen aufs Phone drauf zu ziehen und dann rumgekotzt haben, als doch Fehler drauf waren. Und dann hat man den Leuten versucht zu erklären, du arbeitest jetzt mit einer Insider, das ist vor Beta. Da ist es ja ein Wunder, wenn es überhaupt funktioniert, was dir da angeboten wird als System. Also so muss man ja eigentlich von der Sache rangehen und das wollen die halt immer nicht hören. Und ich erinnere immer noch an diesen Spruch, der damals auf der Startseite von der 10 Mobile Insider war, sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Das war ja dieser Leitspruch, der da mit auf der Seite dann drauf war und wirklich danach musste man halt auch gehen. Ja. Also ich lasse die Finger von der Insider-Version allerdings nur aus dem Grund, weil ich wirklich ein stabiles Rechnerumfeld brauche. Also wenn man das so stabil nennen kann. Und momentan halt auch keinen Viert-Rechner habe, wo ich mal die Insider so nebenbei laufen lassen kann, um mal zu probieren, was gibt's da jetzt Neues und wie läuft das halt alles. Also da habe ich mich ein bisschen aus dem System ausgeklinkt. Zumindest was halt so Windows 10 angeht. Bei 10 Mobile habe ich da immer noch mitgemacht, aber ist ja mittlerweile Geschichte. Leider. Ja.
Ja,
so ist
ich
nun mal.
Auch.
So ist nun mal.
Nein.
Eine Sache, die mir auch noch unter die Nase gekommen ist, hatten wir schon vor einiger Zeit mehr erwähnt, dass Microsoft ja viele, viele neue Geräte rausgebracht hat und also hardware-technisch gesehen mal einen ganz großen Umschlag gemacht hat und auch Teile aus dem Zubehör mit rausgekommen sind, wie zum Beispiel das Surface Dock 2, wo ich am Überlegen war, mir diese Kiste mal zu kaufen. Als ich dann allerdings gesehen habe, dass die 200 Ocken irgendwie kostet und der Dreher 200.
Ach so, ja, das hast du ja erzählt, das
stimmt. 200 ja. Apple-Stückchen. Also es war nicht gerade günstig, dieses Gerät. Ich finde es jetzt noch nicht mal mehr. Ist aber auch egal, das war gar nicht, was ich erzählen wollte. Also als ich den Preis gesehen habe, habe ich gesagt, na, nee, dann lieber doch nicht. Aber ich habe vorhin einen interessanten Bericht gelesen, wo halt drin steht, dass es für das Surface Dock eine Software gibt, die so an die Admins eigentlich gerichtet war, wo man die einzelnen Ports sperren kann. Und diese Sperre bzw. die Freigabe kann man in die Firmware dieses Surface Docks reinschreiben, sodass man halt als Admin wirklich Kontrolle hat, was mit diesen Geräten gemacht wird. Also wenn jetzt irgendjemand in ein Unternehmen sagt, ja, dieses Dock ist eigentlich eine richtig geile Geschichte, aber ich will halt die USB-Ports sperren, ne? Das, was ja immer so eine beliebte Sache ist bei Unternehmensrechnern, dann kann man das halt softwaretechnisch machen. Und das ist, das fand ich eine total coole Geschichte. Ist zwar nicht bei allen Geräten so, also es wird nur, jetzt muss ich mal überlegen, was steht hier drin, also nur für einige Surface-Modelle ist das kompatibel, aber dann geht's halt auch. Und das fand ich keine schlechte Sache. Mit, also einmal sperren und nicht sperren und dann noch Freigabe unter bestimmten Optionen. Also wenn du sagst, hier, es gibt einen vordefinierten USB-Stick, der kann halt über diesen USB-Anschluss eingelesen werden. Wenn du halt nur einen anderen USB-Stick dranhängst, der dem System nicht bekannt ist, dann ist dieser Port auch gesperrt, ne? Und da geht das halt nicht. Wobei wir jetzt ja wieder bei dem Punkt sind, den wir damals auch angesprochen haben, ne? Wenn du ein USB-Gerät einsteckst, was passiert da als erstes? Datenaustausch.
Ne? Genau.
Und dann somit läuft ist dieses System schon wieder ein bisschen hinfällig. Aber so vom Grundsatz her, die Idee, einfach mal so eine Option sich offen zu halten, dass man halt als Admin bestimmte Ports an diesem Gerät sperren kann, das fand ich schon interessant. So, das ist mir noch mit unter die Nase gekommen. Microsoft Teams, ich weiß nicht, ob wir, jetzt muss ich mal schnell bei uns ins System reinschauen. Ach ja, wir haben ja gleich unsere halbe Stunde voll. Stimmt ja.
Ja,
dann, oh ja, ich merke es schon. Das war noch ein Punkt, den ich schon längere Zeit bei uns auf der Liste hatte. Ich muss es bloß schnell finden bei uns in unserer Übersicht drin. Genau. Es gab von einer deutschen Datenschutzbehörde, irgendwie Berliner Datenschutzbehörde steht hier bei mir drin. Die hatten mal so eine Übersicht gemacht, welche Programme jetzt gerade zu dieser Zeit vermehrt, also welche Messenger-Programme vermehrt genutzt werden, und hatten auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, eine Warnung rausgegeben, aber haben diese Programme, ich sag mal so, beurteilt und hatten dann bei Microsoft Teams und Skype gesagt, na, das ist nicht ganz so datenschutzkonform, was hier alles läuft, und ist nicht alles so, wie es sein sollte, und hat dann so eine Art, wie soll ich denn sagen, negatives Anhängsel an diese Messenger gemacht, und Microsoft hat das mitbekommen, und die haben sich dann wirklich mit diesen Fuzzis da angelegt und haben halt gesagt, ey Leute, das, was ihr jetzt hier so gesagt habt, das stimmt so nicht, das, was ihr fordert, leisten wir. Und das ist wirklich so, nach den Vorschriften, die an uns gestellt werden, handeln wir. Und so sind die Programme auch ausgelegt. Und das ging dann hin und her. Und irgendwann war es dann so weit, dass dann die Berliner Behörde eingeknickt ist und gesagt hat, na okay, wenn ihr uns das sagt, dann ist das wirklich so und das nehmen wir einfach mal so hin. Und soweit wie ich das mitbekommen habe, wird es jetzt nicht weiter verfolgt. Das heißt, Microsoft hat dann wieder seine Trumpfkarte ausgespielt. Aber man sieht halt mal wieder, dass wahrscheinlich dann nicht wirklich von Seiten der Datenschutzbehörden in Deutschland das Interesse besteht, die ganze Sache weiter zu verfolgen. Denn theoretisch hätte man ja jetzt mal auf Konfrontationskurs gehen können und sagen, okay, Microsoft, wenn das wirklich so ist, dann lasst uns doch mal gemeinsam in die Software reinschauen, was da getrackt wird, was da im Hintergrund alles läuft, welche Daten gesammelt und weitergegeben und ausgewertet werden, damit wir dann wirklich den unseren grünen Haken dran machen können. Aber so weit ist es halt nicht gekommen. Und
ja, na gut, ich glaube, da muss man aber auch sagen, dass mehrere Sachen, ne? Du hast natürlich, wenn du grundsätzlich mal gibt es bei Datenschutz und Cloud-Anbietern gibt es natürlich grundsätzlich mal diesen Konflikt, sagen wir es mal so. Ne? Wenn du guckst, ich hatte ich ja neulich auch schon mal gesagt, im End-User License Agreement für das Windows 10.
Das steht, darfst du ja Windows, gar nicht durchlesen.
Ganz habe ich es auch nicht, aber schon ziemlich weit vorne steht, ja. Windows 10 ist ein Cloud-Service.
Ja.
Ist keine Rede von, also ist nicht die Rede von einem Computerbetriebssystem, sondern es ist die Rede von einem Cloud-Service.
Ja.
So, wenn du jetzt ab dem Augenblick, wo du ja dieses, die Daten verschwinden in der Wolke, ne, hast du ja definitiv schon mal ein Problem mit der Nachvollziehbarkeit, weil nur weil du immer wieder den Link zu diesen Daten hast, weißt du ja noch lange nicht, wo die liegen.
Und vor allem, wer noch Zugriff drauf hat.
Und dass du dann als Datenschutzbeauftragter, also ich bin mir ziemlich sicher, die haben die gleiche Empfehlung auch bei Google ausgesprochen. Und ja, keine Ahnung, ich habe immer noch nicht so ganz geguckt und verstanden, was mit Zoom war, also was da das Datenschutzproblem war oder ist. Aber da hat es ja auch irgendwie eins gegeben, ziemlich groß sogar. Und da hast du dann als Datenschutzbeauftragter natürlich immer erstmal ein Problem mit. Also ich sage mal, sie haben erstmal auf diese Delle hingewiesen, Mensch, das ist aber nicht so gut. Wenn du dir jetzt anguckst, wie groß und mächtig aber so eine Datenschutzbehörde aufgestellt ist, ne? Wenn du Glück hast, hat der eine Mitarbeiter, der da einen Mund aufgemacht hat, noch einen zweiten und dann wird es aber auch schon eng. Dann können die sich auf gar keinen Fall mit einem Unternehmen wie Microsoft wirklich auseinandersetzen. Also die haben halt auch nicht, keine Ahnung, ein Backup von 500 Hackern, die sagen so, und jetzt gucken wir mal alle gemeinsam in den Quellcode, so sie den denn überhaupt bekommen würden. Aber diese Chance ist nicht da. Und von daher würde ich, glaube ich, auch eher versuchen, weil ja, keine Ahnung, das ist ein Riesenunternehmen. Also jetzt, da sind auch nicht zwei Mann in der Datenschutzbehörde, aber lass das.
Es sind die deutliche Unterzahl und es sind, ja, sie haben genau, nicht die Möglichkeiten, das auseinanderzunehmen.
Es sind keine Anwälte und ich sehe nicht, dass sie da wirklich in Licht haben, sich mit denen mal auseinanderzusetzen. Vielleicht, wenn es heißt, so ja hier, wir können die Hälfte der Abteilung jetzt für 3 Jahre freistellen, um sich da mal in der Tiefe mit zu beschäftigen, dann könnte das klappen. Aber ansonsten hast du doch gar kein Licht, auch bei Google nicht.
Nee, das auf keinen Fall.
Du kannst sagen, das ist böse und da werden ganz viele Daten abgefischt und so weiter und so fort. Aber wenn du dann wirklich mal in den Beweis gehen sollst, hast du doch gar kein Licht. Also das ist...
Das Problem, was ich jetzt bei der ganzen Sache, was heißt Problem, wo bei mir die Fragezeichen halt immer auftauchen, ist, wenn ich mich dann als Datenschützer hinstelle und sage, das, was hier gemacht wird, ist nicht datenschutzkonform und veröffentliche das dann halt, auch was da nicht stimmt. Und dann schreibt Microsoft, die haben mir einen wunderschönen Artikel dazu geschrieben, wo das alles nochmal aufgedröselt ist. Und die widerlegen dir alles, was da angekreidet wurde. Ja, weil es ist, meine, der Austausch ist ja nun wirklich nur auf Grundlage von den Sachen, die irgendwo stehen, ne? Also von diesen
ja,
User Agreements. Also alles, was da halt drin steht, ne? Und da kann der eine bloß sagen, wir haben das so geschrieben, und der andere kann sagen, aber so wie du das geschrieben hast, entspricht das nicht, ne? Also anders geht's ja nicht, wenn wir halt in diesen Quellcode nicht reingucken. So, und wenn jetzt die Datenschutzbehörde sagt, nee, das passt nicht und das passt nicht, und dann kommt Microsoft und sagt, hey, die Punkte habt ihr aufgeführt, ne, guckt mal, was bei uns in diesen Nutzungsvereinbarungen, mein Gott, ich bin jetzt auch nicht auf das Wort gekommen. Guckt mal, was bei uns in den Nutzungsvereinbarungen drin steht. Da steht ja genau das drin, was ihr angekreidet habt. Ne? Und das ist dann, finde ich, schon wieder ein bisschen peinlich, dass man das halt so dann mit einem Schnips aus dem Weg räumen kann. Und das hat ja Microsoft ganz cool gemacht. Also die haben wirklich, das ist schon, also ich kann den Inhalt, den kann ich natürlich nicht sagen, ob das jetzt wirklich alles stimmt, was da drin steht. Aber sie haben halt wirklich das, was angekreidet wurde, haben die aufgearbeitet und dann aus ihren AGBs, aus ihren Nutzungsbestimmungen die entsprechenden Punkte da als Gegenpart dazu aufgeführt. Und zum Schluss steht drin Punkt 3 Zusammenfassung. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Microsoft Teams und Skype for Business Online alle datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen. Die im Vermerk genannten grundlegenden Anforderungen hat Microsoft vollständig oder überschießend erfüllt. Die im Vermerk aufgeführten Risiken bestehen bei der Nutzung von Microsoft Teams und Skype for Business Online nicht. So.
Ja.
Und wenn die sich halt mit so einer Aussage auf die also raussagen kann und die dann halt wieder nicht widerlegt werden kann vom Datenschutzbeauftragten oder von dieser Datenschutzeinheit, die das dann geprüft hat, dann ist es das irgendwie scheiße. Dann hätte man entweder mal als Datenschützer vorher das sich genau durchlesen sollen oder die Fresse halten oder jetzt nachschießen sollen und sagen, nee, das, was ihr schreibt, stimmt wieder nicht, widerspricht sich nämlich mit dem, was da drin steht. Mhm. Aber jetzt ist Stillruhe der See, jetzt kümmert sich halt keiner mehr drum. Und das finde ich halt schade.
Naja, gut, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich einfach dieses, du kannst einmal das ganz große Fass jetzt aufmachen oder oder du weißt, dass es einfach zu langwierig wird für dich. Das kann, also das kann ich mir so vorstellen, aber sicher bin ich mir da auch
nicht. Ja. Also dann hätte ich zumindest bei solchen Sachen, ja, dann vermisse ich halt immer so eine abschließende Reaktion, wo die dann sagen, diese Stellungnahme von Microsoft nehmen wir jetzt hin und äußern uns nicht weiter dazu. Das wäre ja mal eine Aussage. Oder die andere Aussage wäre, ja, Stellungnahme von Microsoft haben wir gelesen, stimmt, wir haben Mist gebaut. So. Und das ist aber wahrscheinlich das, was du wahrscheinlich nie hören wirst. Aber eine von diesen beiden Aussagen wäre ja schon mal so, damit du halt so irgendwie den Inhalt dieses ganzen Verfahrens, was da läuft, für dich, also dass ich jetzt für mich persönlich den Inhalt dieses Verfahrens abschließen kann, wo ich sage, okay, wir hängen jetzt nicht irgendwie in der Luft letztendlich mit der Aussage, die Microsoft zum Schluss gemacht hat, sondern irgendwie kann ich da einen Strich drunter ziehen, weil halt das eine oder andere gelaufen ist. So. Jetzt frage ich mich natürlich, passiert jetzt noch was? Geht es jetzt noch weiter? Melden die Berliner Datenschutzbeauftragten sich nochmal? Haben die das gelesen? Wie stehen die jetzt dazu, zu der Aussage von Microsoft? Nix. Also ich habe da zumindest nichts mehr drüber gefunden.
Nee, ich kann mich ja ab nächste Woche. Ich habe ja.
Du hast jetzt Zeit ab nächste Woche, oder was?
Ich habe Zeit und habe ich heute erfahren. Ja, ich habe Zeit. Nee, aber ich kann mich ja dann nächste Woche, ich habe ja noch einen Journalistenzugang hier. Ich kann ja mal gucken, ob ich dir die Seite ein bisschen mit News flute irgendwie.
Kannst du machen.
Kann ich ja mal ein bisschen was schreiben.
Kannst du machen, ja. Ne? Also ich haue die Stellungnahme von Microsoft, die haue ich jetzt mal in den, bei uns in die Shownotes auf jeden Fall mit rein. Da kann man sich das mal in Ruhe durchlesen. Es ist nicht uninteressant. Ja, also wir wissen ja alle, dass Daten gefischt werden, und wir wissen ja auch alle, dass die Daten kontrolliert werden. Alleine schon aus diesen Ereignissen der letzten Monate und Jahre, wo Microsoft zugegeben hat, dass die OneDrive zum Beispiel durchgeforstet wird nach Bildern. Also wo damals halt dieser in Anführungsstrichen angeblich große Skandal aufgedeckt wurde mit diesem Bereich Kinderpornografie und sowas. Gut, dass das passiert ist und gut, dass die Daten weg sind, aber wieso hast du halt Zugriff auf meine Bilder in meiner Privatcloud, liebes Microsoft, ne? Kehrseite der Medaille. Aber damals hat sich halt keiner drum gezuckt, weil, ja, gibt ja also Kinderpornografie, Attentate und was weiß ich, Drogen und Gewalt. Ja, das sind immer die Punkte, wo halt alle anderen mundtot gemacht werden.
Ne? Genau.
Egal, ob die Dienste, die da im Hintergrund laufen, gerechtfertigt sind oder nicht. Okidoki. Ja.
Gut.
Gudi.
Dann war es das vorletzte Mal.
Ja, zumindest ist nach jetzigem Stand. Ich krieg, dich vielleicht noch dazu, dass wir noch eine Sondersendung machen oder sowas.
Ja, du, aber das habe ich ja schon gesagt, das machen wir so off-air.
Ja.
Ne, da gibt's, ich habe da schon noch ein paar Ideen.
Wir haben noch eine schöne Rubrik bei uns in Teams drin, die wir ausbauen müssen. Das auf jeden Fall. Das gehen wir in 3 Wochen mal an.
Das gehen wir auf jeden
langsam,
Fall
an. So langsam.
Da kann ich auch, ich habe ja die ersten Dokumente sind ja ausgearbeitet.
Ja, du hast doch schon, viel zu viel gemacht. Du hast da schon wieder Sachen reingeschrieben, die ich erst zu spät gelesen habe. Und
Das macht aber nichts.
Ist ja voll peinlich, wenn ich das nicht mitkriege. Nee, passt soweit. Aber das gucken wir uns an. Das wird ein interessanter Podcast.
Das wird spannend, das denke ich auch.
Denke ich mir auch. Okidoki. Ne? Alles klar. Gut. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben jetzt eine Stunde.
Die halbe Stunde ist auf jeden Fall
voll. Die halbe Stunde ist rum. Passt soweit. Dann kann ich nur wieder sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Leute am anderen Ende der Strippe und die sich das natürlich auch als Konserve anhören, wenn es denn jemand noch macht. Aber ich glaube, so wie die Zahlen aussehen, machen das schon einige. Podcast zum Nachhören gibt's unter podcast.wbvision.de. Wir hören uns morgen um 19.30 Uhr wieder am 29. Mai 2020 und bis dahin schönen Abend noch, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und Grüß aus der Corona-freien Zone. Bis dann, tschüssing.
Jawohl, tschüss.